Magdeburg mit sechster Pleite in Folge. War's das für Markus Fiedler?
Deutsch-deutsche Duelle zum Tag der deutschen Einheit.
Und Lügenvorwurf in Jena. Lok Leipzig ist wieder Tabellenführer. Sachsen-Pokal-Vorschau. Alles dabei.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt an mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Was eine wilde englische Woche. Die Themenlagen, die stapeln sich bis zur Decke, genauso wie die Kölschgläser, die ich vernichten gesehen habe von meinen beiden Kompagnons. Deswegen begrüße ich heute unter anderem den Mann, der aufgrund seiner starken Kampftrinkereinlage in Köln mit Kölsch als Kampftrinker eingeladen worden ist von Julian Nagelsmann und nominiert wurde für die deutsche Fußballnationalmannschaft für die Abteilung Afterparty, Alex Küpper.
Oh, oh, oh. Das sind aber harte Worte gleich zum Start. Danke, Paddy. Grüße allerseits. Und ich begrüße den Mann, der als einziger hier in dieser Runde meiner Mutter persönlich zum 39. Hochzeitstag gratuliert hat. Gregor Rühl.
Ja, genau, da müssen wir gleich drüber sprechen. Ich begrüße noch schnell den Mann, der so viel fürs Radio und für sämtliche andere Plattformen kommentiert, dass ich mit Fug und Recht behaupten kann, er hat einen am Sender. Hallo, Paddy Fritsche.
Wunderschön. So, ich möchte. So, das ist bisher toll. Ich habe mehr Fragen, als ich vorher hatte, muss ich sagen. Aber wir waren viel unterwegs allesamt, das werden wir alles durchkauen jetzt in den kommenden Minuten. Was mir wirklich am eindrücklichsten hängen geblieben ist, ich bin halb noch im Bett, ihr merkt's, ist ja am früh. Eindrücklichsten hängen geblieben ist aus der Woche ist ein Foto von euch beiden aus eurer Instagram-Story, anstoßend mit Kölsch, deswegen die kleine Hommage. Was habt ihr beiden in Köln gemacht? Also Gregor wohnt dort, ja, das ist mir schon klar, aber wie kam es zu dieser Genese und wie kam es vor allem jetzt zum 39.?
Also am Donnerstag war ich in Köln, um da die Europa League zu kommentieren. Hat wirklich Spaß gemacht, kann ich gleich eine kurze Geschichte von erzählen, weil ich glaube, dass ich sogar Fußballgeschichte kommentiert habe am Donnerstag und anschließend, weil das Ganze da in Köln-Deutz stattfindet, haben Gregor und ich uns dann getroffen im Lommerzheim, Kölsche Kultkneipe. Wirklich überragende Atmosphäre da. Hat richtig Spaß gemacht und da haben wir dann mit einem kleinen Kränzchen angestoßen. Und vorher, wie gesagt, Europa League Konferenz kommentiert beim Spiel AS Rom gegen OSC Lille. Habe ich eine Szene erlebt, wie ich sie noch nie zuvor erlebt habe, weder als Fan noch als Journalist. Es war völlig irre. Die Roma bekommt einen Elfmeter zugesprochen, Artem Dovbik als Mittelstürmer tritt an, entscheidet sich für rechts unten, Torhüter hält. Der Schiedsrichter sagt, der Elfmeter wird wiederholt, weil einer zu früh reingelaufen ist, der den Ball dann geklärt hat. Also Elfmeter wird wiederholt, Artem Dovbik tritt wieder an, wieder unten rechts, wieder gehalten. Ich schon völlig steil gegangen am Mikrofon, also Wahnsinn, so eine Situation. Schiedsrichter sagt, Elfmeter wird nochmal wiederholt. Torhüter hat die Linie zu früh verlassen. Dann wechseln sie den Schützen. Dovbik blamiert bis auf die Knochen. Matthias Soulet tritt an, schießt in die linke untere Ecke, wieder gehalten. Und da bin ich dann mal kurz eskaliert, wie es sonst nur Paddy Fritsche tut, am Mikrofon, weil eine solche Situation ja wirklich einfach komplett irre war. Also die Roma hat wirklich innerhalb von 2 Minuten 3 Elfmeter verschossen. Ich glaube, das hat es so noch nie gegeben.
Und dafür hast du danach innerhalb von 2 Minuten, dafür hast du danach innerhalb von 2 Minuten 6 Kölsch getrunken.
Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber
das hat es auch noch nie gegeben, kompensiert. Das hat es vorher auch noch nie gegeben, wahrscheinlich.
Ja, es war ein ereignisreicher und sehr schöner Abend, muss man sagen.
Es war ganz cool, weil ich war eben in Deutz auch, also das Lommerzheim, dieses Gasthaus ist in Deutz, direkt am Bahnhof, und ich war beim Eishockey in der Lanxess Arena, die ja auch da ist, und dann hatte, als Küppi mir geschrieben hatte, meinte ich so, ey, ich bin sowieso auch in Deutz, weil RTL sitzt ja auch in Deutz, das heißt, wir waren eh auf einem Fleck und dann haben wir uns da noch getroffen. Waren auch noch ein paar Kumpels von uns mit dabei. Wir hatten eigentlich auch noch einen geilen Fußballabend, weil wir irgendwie so eine Legendenelf aufgestellt haben. Wer für uns da reingehört hat, ist eigentlich ein geiles Kneipenspiel, das irgendwie mal so aufzustellen mit ein paar Jungs. Macht Spaß. Und ich hatte, wie gesagt, also jetzt lösen wir noch kurz diese Hochzeitstagsthematik auf. Ich hatte eigentlich eine Küpper-Familienwoche, weil ich am Mittwoch in Dortmund war, Champions League gesehen habe mit Alex Bruder Corny. Am Donnerstag habe ich Alex gesehen und am Samstag war ich nochmal in Dortmund, weil ja dann das Bundesligaspiel war gegen Leipzig. Und da stand dann wieder Corny mit eurer Mutter im Block, die, wie er mir danach erzählt hat, an diesem Tag, 39. Hochzeitstag hatte und zur Feier des Tages natürlich ins Westfalenstadion gegangen ist. Also ist natürlich klar.
Ja, der nicht mitgespielt hat, ist Vater, der nicht mitgegangen ist, weil so ein 39. genau. Hochzeitstag auf der Südtribüne wäre natürlich schon groß gewesen. Ja, also da Hochzeitstag, Gregor hat gratuliert. Einen Tag später ist Mama dann 68 geworden, also sie hat den letzten Tag vor ihrem Geburtstag dann in der größten Stehplatztribüne Europas verbracht.
Das ist ja, das, was ich mir unter Küpper-Familie vorstelle. Beste Grüße gehen raus, ich hoffe, es hören alle entsprechend auch hier bei uns ab und zu rein. Sechs Kölsch, ich glaube, da kann Finn Riedel nur munter drüber lachen wahrscheinlich, denn der Junge hat es geschafft vom SV Planitz. Wir haben letzte Woche ja drüber gesprochen, dieses Sensationstor im Benefizspiel da für den neuen Kunstrasenplatz gegen den FSV Zwickau. Und er hat es wirklich gezogen. Er hat das Spio-Tor der Woche erzielt. Glückwunsch dazu. Und ich glaube, da ist wesentlich mehr an dem Abend passiert oder über den Tresen geflogen als sechs Kölsch. Und wir müssen dazu sagen, die Kreise, die werden größer, weil gerade Gregor, du bist schon am Empfangsgerät. Wir haben Nachrichten bekommen aus allen Ecken. Also man kann echt sagen, im Osten geht die Sonne auf, goes everywhere.
Also unter ganz anderem kurz, ich muss ganz kurz, Gregor, bevor du das schnell reingrätschen. Paddy, du hast ja letzte Woche dieses Tor von Finn Riedel nur beschrieben und ich wusste nicht genau, wie es aussieht. Und als ich es dann einen Tag später gesehen habe online, dachte ich, was ist das denn? Also die Hütte, die ist ja noch geiler, als ich sie mir vorgestellt habe, nachdem du sie schon so lobgepreist hast. Wahnsinnsteil, Hut ab.
Ist auch Finn gut steigegangen, glaube ich, bei uns.
Guter
also ist auch bei Spio gut abgegangen. Also das war wirklich ein Volley, den kannst du dir nicht besser backen. Also den trifft er auch in seinem Leben. Er wird es uns wahrscheinlich nachsehen. Finn, genieß es. Den wirst du nie wieder so treffen wahrscheinlich. Aber das ist auch vollkommen okay.
Ja, aber weil du es gerade angesprochen hast, wir haben aus dem Süden eine Nachricht bekommen von Jakob, der gesagt hat, es geht bei weitem nicht nur einen Einzelnen, weil ich hatte davon von letzte Woche von einem Nordhessen gesprochen, er meinte aber auch, es gibt noch weiter südlich, gibt es auch Leute, die Fans sind von dem Osten, geht die Sonne auf. Und wir wurden in der Stadionzeitung von der Spielvereinigung Andelsbach, die in der Kreisliga B in Südbaden spielen, eben von Jakob empfohlen als Podcast. Dieses Stadionmagazin hat den tollen Namen Bachgeplätscher. Und da hat er gesagt, hört doch mal rein in diesen Podcast. Fand ich ganz nett. Und es geht aber auch noch weiter südlich, ne?
Ja, es geht noch weiter südlich. Uns hat der Marco geschrieben mit ganz lieben Worten und Feedback und Hinweisen und Tipps und Wünschen und Träumen und Hoffnungen. Also ein Riesentext, danke dafür. Und er beschreibt sich selbst als, ich frage mich immer so, was der Hintergrund ist, Exil-Badenser in der Schweiz lebend, also im neutralen Gebiet. Und hat da auch gegrüßt und meinte auch, hey, also auch in der Schweiz wird unser Podcast gehört. Und Marco zum Beispiel interessiert sich einfach extrem für Ostfußball, für die Traditionsvereine hier in der Region, für die ganze Geschichte. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache. Hat, muss ich sagen, in der Schweiz auch natürlich einen geilen Fußball-Hotspot vor sich liegen. Ich weiß nicht, Männer, ob ihr euch erinnern könnt an die Frauen-EM in diesem Sommer, das ist klar. Was ich total geil fand, war immer diese, also die meisten Übertragungen, die fangen ja damit an oder hören damit auf, mit so einer Volltotalen. Und dann hast du über den Dächern oben immer noch so diese Berge gesehen, teilweise im Sonnenuntergang oder so an Seen gelegen. Und das fand ich so unfassbar geil. Also wisst ihr, was ich meine? Thun, glaube ich, war zum Beispiel so ein Ding. Da hattest du immer im Hintergrund bei diesen Abendspielen so diese Bergkette, und eigentlich war ich immer nie so ein Freund von Gebirgen, gerade im Sommer, weil ich dann doch lieber so der Strandlieger bin, aber Küppi, wenn ich das so sehe, dann muss ich vielleicht doch mal in die Schweiz im Sommer, ey.
Ja, mach dich auf den Weg. Lass dich nicht aufhalten.
Packst du sechs Kölsch ein und dann geht's ab. Das muss ich jetzt hier durchtreten durch die Folge, es tut mir leid.
Nur zu.
Nein, fantastische Stadien, die es aber auch in Deutschland gibt. Und zwar gibt es in Deutschland ein Stadion, was schöner ist und toller und gepriesener, zumindest laut der Zeitung Elf Freunde, als das Bernabeu und als das Wembley. Und Gregor, du weißt, von was ich rede, weil das für euch beide Banausen, glaube ich, ein Wallfahrtsort ist.
Ja, wir haben da auch schon drüber gesprochen, jetzt immer mal in den letzten Folgen. Und wir sind jetzt gerade noch mal drauf gekommen, weil nämlich Calivera Tiefenort, um die es geht, das Kaffeetierchen, Sehnsuchtsort sehr vieler Stadiengänger, die sich vor allem für Stadien interessieren, die nicht klassische Arenen, neu gebaute Arenen sind, die haben kommentiert bei einem Video, was ich gemacht habe, zu diesem Duell, worüber wir letzte Woche auch geredet haben, vor 35 Jahren am 2. Oktober 1990, das letzte deutsch-deutsche Europapokalspiel, Chemnitzer FC gegen Borussia Dortmund. Trainer an der Seitenlinie damals vom Chemnitzer FC Hans Meyer. Und wo ist Hans Meyer aufgewachsen? Im Nachbardorf von Calivera, nämlich Dietlas. Da hat er seine ersten großen Fußballspiele als kleiner junger Fan von Aktivist Tiefenort im Waldstadion erlebt. Die liebsten Spiele von Calivera waren im Jahr 1990, und zwar in der Aufstiegsrunde zur letzten DDR-Liga-Saison. Statt, wer die wohl gewonnen hat, fragen sie dann noch. Und dann haben sie sich natürlich noch gefreut, dass wir so viel über die gesprochen haben. Und ich glaube, jetzt müssen wir wirklich langsam mal dahin fahren, Köppi, sonst machen wir uns hier unglaubwürdig.
Ja, absolut. Also besonders jetzt vor dem Hintergrund dieses Rankings, dass Elf Freunde sagt, dieses Stadion, das taucht ganz vorne auf, wenn wir uns die Stadien weltweit angucken. Wembley und Bernabeu hinter sich gelassen. Ich glaube, nur das Westfalenstadion ist als einziges deutsches Stadion noch vor dem Kaffeetälchen gerankt. Also einfach ein ganz großer fußballnostalgischer Ort, der sich lohnt, besucht zu werden.
Aber erstmal haben wir einen anderen Tourstopp, der eingelegt werden muss. Kommenden Samstag ist das Panitzsch-Borsdorf, und da schreibt vielleicht die Heimmannschaft entsprechend Geschichte, denn Gregor ist unglaublich motiviert, hat seine SV Panitzsch-Borsdorf-Bettwäsche schon bezogen seit einer Woche und ein neues Cap besorgt, ein Trikot von den Größen dieses Vereins, weil der Gregor nach Panitzsch möchte und muss und da sein wird.
Ich habe ja schon als Kind in Panitzsch-Borsdorf Bettwäsche geschlafen. Es war ganz witzig, weil irgendjemand hatte mir geschrieben, ich hatte das bei Kopa.ts erzählt, dass ich da hinfahren werde, und irgendjemand hatte mir dann geschrieben bei Instagram, ja, also Wahnsinn, dieses Herzklopf, wenn ich bei Kopa.ts den Namen von meinem Jugendverein SV Panitzsch-Borsdorf höre. Das fand ich sehr schön. Und ehrlich gesagt, glaube ich, sehen wir da ein Duell auf Augenhöhe, weil Panitzsch kommt aus mit dem dritten Sieg in Folge, den sie jetzt am Wochenende in Torgau geholt haben, in dieses Duell rein. Ne? Also 3 Siege in Folge, davon kann Aue im Moment eigentlich nur träumen, also fast träumen. Ja, ich freue mich wahnsinnig doll darauf. Nächsten Samstag, 14 Uhr, geht's los. Hab mir den Vorbericht schon so ein bisschen angeschaut. 123 Kilometer Distanz zwischen den beiden Orten. Wie gesagt, gerade Panitzsch mit 3 Siegen. Auch in der ersten Runde sich durchgesetzt gegen Markranstädt. In der zweiten Runde gegen Bannewitz sich durchgesetzt. Aue musste ja nur einen Sieg bisher.
Gegen Bannewitz? Sorry, da muss ich mal kurz reingrätschen. Da habe ich nämlich das Fußballspielen nicht gelernt in Bannewitz, aber ich habe es weiter verbessert. Ich habe da gespielt beim SV Bannewitz von der... ja, ich glaube C1, also erstes C-Jugendjahr oder zweites C-Jugendjahr, glaube ich, bis U19, 3-4 Jahre. Hab da unter anderem trainiert auch ab und zu unter dem ehemaligen Aufsichtsratmitglied von Dynamo Dresden, Jens Hickmann. Der war mein Trainer. Also die Kreise im Ostfußball, die sind sehr engmaschig. Deswegen gegen Bannewitz. Das ist ja quasi ein lachendes und weinendes Herz in mir drin jetzt. Das ist crazy.
Ja, Aue hatte sich ja in der letzten Runde in Taucher durchgesetzt, wie wir wissen, mit 5:0. Und ich bin heiß. Ich glaube, alle anderen sind auch mega heiß auf das Duell. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf diesen Samstag.
Ich habe auch schon von einem Kumpel die Frage bekommen, ob ich, also mit dem Einschub, dass er es nicht glaubt, weil er die Antwort kenne, ob ich was Besseres vorhätte, am Samstagvormittag, Nachmittag, als mit ihm zu diesem Spiel zu gehen, weil sein bester Kumpel tatsächlich der Kapitän wohl ist vom SV Panitzsch-Borsdorf. Da wird ja auch immer viel erzählt, einfach, ne, um noch irgendwie ein, zwei Tickets zu bekommen, aber es ist so. Also das Spiel, das bewegt. Das kann ich auf alle Fälle sagen. Das
steht außer Frage.
Beschäftigt die Menschen. Und auch, ja, muss man leider sagen, großes Thema gerade, und der Fußball, der bewegt in der Nähe von Gera, das ist der Lusaner Sportclub, Gregor. Auch da gerade bewegende Zeiten, allerdings mit dem beschissensten Output überhaupt eigentlich.
Ja, keine Ahnung, was sich da irgendwelche Vollchaoten denken, aber beim Lausanne SC wurde letzte Woche Räumlichkeiten des Vereins in Brand gesteckt und mehr oder weniger ist komplett der ganze Besitz des Vereins abgebrannt und ein riesiger Schaden entstanden. Ich weiß nicht, was da, also warum man sowas macht, kein Plan. Ganz komische Nummer, auf jeden Fall Riesenschaden da und es gibt einen großen Spendenaufruf, die versuchen jetzt 20.000 Euro zusammenzusammeln. Haben da auch schon eine Menge geschafft und es ist ganz toll, weil ich war auf der Facebook-Seite vom Lausanne Sportclub und die haben sich eigentlich seit dem Wochenende, natürlich haben sie darüber berichtet, über diesen Brand und so und was bei denen alles kaputt gegangen ist. Es gibt da auch Bilder und so, es ist ganz furchtbar anzuschauen. Aber was total schön ist, ist, dass sie schreiben, es ist überwältigend zu sehen, wie sich die Gemeinschaft zusammenschließt, um uns zu helfen. Euer Einsatz und die gespendeten Mittel sind nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern auch ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts im Fußball. Und es ist wirklich ganz schön, weil die hatten jetzt schon wieder ein paar Spiele und da haben irgendwie Schiris dann auf ihr Gehalt verzichtet. Es gibt Sachspenden für die Jugend und ich würde sagen, wir rufen hier jetzt auf jeden Fall zu dritt mal dafür auf, dass man da, wenn man ein paar Taler übrig hat, mal auf die Spendenseite gehen kann. Die verlinken wir gerne noch in unseren Stories. Kann man aber, wenn man GoFundMe und Lausanne SC googelt, findet man das auf jeden Fall und da können wir alle zusammen mal hier ein bisschen aus der Community unterstützen und den Verein hoffentlich schnell wieder auf Vordermann bringen.
Ja, unbedingt. Also wenn man sich vorstellt, was da eigentlich dahinter steckt, ne, ehrenamtliche Arbeit, Menschen, die sich als Trainer engagieren, die diesen Verein nach vorne bringen, die mit Jugendlichen und Kindern arbeiten, die trainieren und dann ist da von einem Tag auf den anderen nichts mehr, wie es war, weil alles abgebrannt ist. Es gibt diese wirklich fast ergreifenden Bilder von so einem abgebrannten Fußball in einer völlig abgebrannten Kabine, also wirklich traurige Bilder. Man weiß, wie sich die Menschen dort vor Ort fühlen, wenn sie jahrelang ihr Herzblut in diesen Verein stecken und dann morgens da hinkommen und alles ist weg. Sie stehen einfach vor dem Nichts. Deswegen, wer da helfen kann und möchte, bitte gerne tun, weil da kommt es in jedem Fall den Richtigen zugute.
Da können wir jetzt mal wieder zeigen, wie der Fußball hier zusammenhält. Ich fand es nämlich ganz cool, ich habe es gestern gesehen vorgestern auf der Instagram-Seite von der BSG Wismut Gera, die das geschrieben hatten und so wiederum verbreitet hatten und da auch geholfen haben und so und deswegen bin ich drauf gekommen. Ja.
Ja, das, also Hilferuf geht raus an oder Spendenaufruf oder was auch immer, wie ihr es nennt, ne? Und wie gesagt, nehmen auch Sachspenden, ne? Also es geht nicht nur darum, wer einen Taler übrig hat, wenn irgendwo Nachbarvereine vielleicht auch zuhören und Co. noch irgendwo ein Sack Leibchen rumliegt oder so. Also es mangelt an allem und entsprechend kann man auch mit allem irgendwie helfen. Gregor, jetzt musst du uns helfen, weil mich haben viele Nachrichten erreicht letzte Woche und im Lauf der Woche. Thema Kreisklassendreier. Und du hast ja davon erzählt, ne, am 3. Oktober, dass man sozusagen da in die Region Meißen, ja, groß investieren kann, sozusagen Aufmerksamkeit und auch ein bisschen Geld und Fahrzeit, weil man sich da 3 Spiele am Stück so als Groundhopper sozusagen reinziehen kann, um da auch ein paar Grounds zu scheppern entsprechend. Und alle wollen wissen, wie es ausgegangen ist.
Genau, es geht vor allem darum, dass man eben Fußball auf Plätzen schauen kann, wo eigentlich kaum noch gespielt wird. Darum geht es so ein bisschen bei dieser Seite oder bei diesem Zusammenschluss von Leuten, die das alles organisiert haben. Und ich möchte euch natürlich, wie du gesagt hast, nicht vorenthalten, wie es ausgegangen ist. Vor allem, weil ich aber natürlich diese Vereinsnamen gerne nochmal aussprechen möchte. Und zwar TSV Merschwitz 2 gegen den LSV Bahnitz 90-2, 0-2. Dann haben wir das torreiche Spiel im Sportplatz Alte Post. SV Stauchitz 47-2 gegen den SV Strehler 3-4. Und Lok Rieser gegen Lok Wülknitz 2-2. Also zweimal Vereine mit dem Namen Lokomotive im Stadion Pausitzer Delle. Da gab es ein Unentschieden. Damit haben wir das auch noch hier chronistenpflichtmäßig aufgenommen. Und ja, wenn es nächstes Mal wieder so ein Kreisklassendreier gibt, dann könnt ihr hier sicherlich davon hören.
Das heißt, 11 ja, Tore, oder? Wer durchgezogen hat, alle 3 Spiele, hat er 11 Tore. Da
musst du jetzt, 11 Tore. Verlasse mich das jetzt auf deine Schnellrechnung.
Aber so, ja, das ist, nee, 13. So ein 13 Tore. Quatsch. 0-2, 3-4 und 2-2, ne? 13 Tore.
Ja. Ja. Ja, richtig, exakt. Also
ich würde mich jetzt
das ist mal ein ordentlicher Schnitt, würde ich sagen.
Diskutieren lassen.
Ich auch.
Stark, ey.
Hat sich gelohnt.
Und das Schöne ist, also was mich natürlich interessieren würde, ne, also wenn jemand da war, der jetzt auch zuhört oder jemanden kennt, das wäre natürlich cool. Also gerne mal melden an der Stelle generell, weil was eure Amateurfußball-Wochenenden so hergegeben habt, ihr wisst Bescheid, das lebt hier alles auch ein bisschen durch euch oder sehr viel durch euch, eben gerade in unserer Rubrik. Mit dem Blick an die Basis hier, macht immer wieder Spaß. Und wenn jemand wirklich da war und alle drei Grounds sozusagen abhaken konnte und diese Tore gesehen hat, gerne mal melden. Da würde ich gerne mal einen Erfahrungsbericht haben an der Stelle.
Genau, aber bitte nicht nur schreiben, ich war da.
Ich war da.
Ja, okay. Ich war da. Ja, alles klar, super. Danke.
Wo wart denn ihr so verstreut am Wochenende? Thema ich war da, beziehungsweise letzte Woche. Weil ihr wart, glaube ich, auch viel unterwegs, ne? Gregor.
Ja, ich habe mir so eine kleine Sportwoche reingelegt. Zum Tag der Deutschen Einheit war es aber auch ganz praktisch, weil am Dienstag Aue in Aachen gespielt hat und am Freitag Hansa Rostock beim MSV Duisburg. Das heißt, es gab sogar eine Woche mit zwei deutsch-deutschen Duellen. Und eine witzige Begegnung hatte ich noch. Ich war in Dortmund am Mittwoch bei der Champions League und an den Champions League-Spieltagen spielt ja auch zumindest in der Gruppenphase immer die ist auch immer die Youth League, das heißt die U19 der Vereine spielt auch immer gegeneinander. Alles eigentlich nicht so spannend, ein bisschen nerdig auch, wenn man da hingeht, ehrlich gesagt, aber es war ganz witzig, weiß ich offen. Das ist
ein kompletter Wahnsinn, wenn man eigentlich in der Stadt sein könnte und sich angucken könnte, wie die ganzen Bilbao-Fans da Dortmund einnehmen.
Ja, aber die Jugend, die Jugend. Es geht um die Jugend. Ja. Auf jeden Fall hat das hier eigentlich gar nicht so eine Relevanz, aber es hat sich offensichtlich ein BVB-Fanclub aus dem Osten auch schon etwas früher auf den Weg gemacht und war also komplett anzutreffen bei diesem U19-Spiel. Und das ist deswegen so spannend, weil ich habe mich ein bisschen gefühlt wie früher bei einem D-Jugendspiel bei mir zu Hause in Halle, weil diese ganzen Zwischenruf, also die hatten auf jeden Fall richtig Bock und waren komplett invested bei diesem Spiel und haben wirklich in einer Tour irgendwas reingerufen. Und man muss dazu sagen, das ist eigentlich bei diesen Spielen nicht so typisch. Also bei diesen Nachwuchsspielen ist es dann eher so, da wird eigentlich nicht so rumgepöbelt, weil eben ne bisschen jüngere Spieler und man guckt dann eher so auf die Leistung und so und pöbelt dann auch nicht den Schiri an. Aber die hatten sich überlegt, naja, wir nehmen das hier an wie so ein richtiges Kreisligaspiel bei uns zu Hause und die haben halt immer auch in diesem Dialekt dann immer reingerufen, Kopf hoch, weiter geht's, Junge! Das war nicht! Und so. Und ich habe mich wirklich gefühlt wie bei so einem Jugendspiel zu Hause. Das muss ich noch erwähnen.
Das Tolle ist, dass man ja auch sofort immer hört, ohne vielleicht das Spruchband zu lesen, woher eine Gruppierung kommt oder ein Fanclub. Es ist dann teilweise dann doch einfach herauszufinden, dass es dann doch unsere Ecke ist. Du hast also ein europäisches Hochadelsspiel gesehen, einen tollen BVB. Und davor hast du Kampftrupp dritte Liga dir reingezogen, kann man das so nennen? Aue gegen Aachen in Aachen. Ich habe gehört, gesehen habe ich es nicht. Dass das ein Fußballspiel war, wo du aber ganz fett den Sticker dritte Liga draufklatschen kannst.
Junge, Junge, ja, also gut, man muss schon sagen, ne, also die äußeren Bedingungen, wir haben ein Spiel an einem Dienstag in der dritten Liga, aber da kommen halt trotzdem mal eben 20.000 Zuschauer nach Aachen, unter den, sag ich mal so, vielleicht 250 oder so aus Aue, die sich dann da zusammengerafft haben im Auswärtsblock und trotzdem, ehrlich gesagt, eine ganz geile Stimmung gemacht haben. Vor allem dann nach dem Spiel, nach diesem kompletten Arbeitssieg, haben die eine einzige Party gemacht. War ganz witzig, weil die Auswärtsblöcke sind ja immer so geteilt. Es gibt ja immer diese Ecke meistens, wo die Stehplätze sind und rechts daneben sind, ist ja der Sitzplatzbereich. Die hatten sich also rechts daneben in diesem Sitzplatzbereich alle angeordnet und angeflackt und haben aber, wenn ich das richtig beobachten konnte, es gab einen einzigen Fan, der darauf keinen Bock hatte, der dann zumindest in der ersten Halbzeit in diesem Stehblock Platz geblieben ist, den die dann auch in der ersten Halbzeit immer gerufen haben, dass er rüberkommen soll, hat er aber, glaube ich, nicht gemacht, war auf jeden Fall ein ganz witziges Bild. Und ehrlich gesagt war es so, wie Marvin Stefaniak danach bei Instagram geschrieben hat, es ist mir scheißegal wie, Hauptsache gewonnen. Und ja, ich habe in unsere Gruppe, glaube ich, geschrieben, warum sehe ich eigentlich immer Tore des Monats, wenn ich hier Ostfußball im Westen sehe. Und ja, in dem Fall war es dann eben diese verunglückte Flanke von Fallmann, die irgendwie von der rechten Strafraumkante also immer länger wird und ins Tor reinfliegt. Also das war wirklich ein Wahnsinnstor.
Völlig irre, wie dem, ja, der so über den Spann rutscht und dann einfach sich da hinten reinfallen lässt. Und wir haben noch kurz spekuliert, ob es Absicht war und waren uns im Vorfeld eigentlich schon sicher, kann nicht Absicht gewesen sein. Und er war dann auch so ehrlich, hat gesagt, nee. Das ist einfach so passiert, da konnte ich eigentlich gar nichts für.
Es war ganz aber witzig, ich muss noch aber...
Ich wollte noch eine Frage nachreichen, weil das war ja so ein Gurkending von Pascal Fallmann, aber wir können erstmal noch dabei bleiben, weil ich habe gleich noch eine Frage zu Marvin Stefaniak, auch noch zu einer technischen Raffinesse, die er vom Stapel gelassen hat. Sag was mal so, was wolltest du über Falle noch sagen, Gregor?
Ich wollte nur sagen, dass ich es spannend fand bei dem Schuss, weil ich mir dann die Wiederholung angeschaut habe und habe dann gesehen, dass der Aachener Torwart, der Olschowski, schon super früh spekuliert und rausrennt halt. Und deswegen kriegt er dann am Ende nicht mal mehr seine Hand dran. Fand ich irgendwie ganz geil zu sehen. Der denkt halt, okay, klar, der bringt jetzt diese Flanke rein, deswegen renne ich schon mal raus und dann rutscht dieses Ding so ab und er kommt dann einfach nicht mehr ran.
Und ganz kurz noch, bevor wir endgültig sportlich werden, 250 Aue-Fans, das ist natürlich absolute Weltklasse, sind jetzt nicht so mega viele, aber an einem Dienstagabend nach Aachen, tiefer im Westen geht es nicht, 590 Kilometer, das ist schon wirklich cool. Also wie oft haben wir darüber gesprochen, dass der DFB versuchen soll, gerade an solchen Spieltagen, freitags oder sonntags oder unter der Woche, die Distanz nicht allzu groß werden zu lassen. Und es gelingt immer wieder eben gar nicht. Jetzt hast du an einem Dienstagabend 590 Kilometer zwischen Aue und Aachen und sie fahren trotzdem mit und dürfen am Ende diesen hart erkämpften Sieg feiern. Das ist dann schon schön.
Ja, dank dieses Traumtores von Pascal Fallmann. Eine andere traumhafte Aktion, da können wir uns vielleicht so hinbauen zum Thema sportlich werden, weil gestern hat man ja auch gespielt im Erzgebirge, da war ich wiederum am Start dann auch und hab kommentiert, die Audioreportage. Es gab eine Aktion, die Marvin Stefaniak noch beschäftigt, kann ich euch sagen, vom Spiel am Dienstag. Mhm. Gregor, erinnerst du dich, dass Marvin mal irgendwie eine halbhohe Flanke oder einen langen Ball irgendwie mit dem Rücken angenommen hat? Hast du die Szene noch vor Augen?
Boah, nee.
Marvin Stefaniak hat einen Ball mit dem Rücken angenommen, so wie er selbst beschreibt oder beschrieben hatte, wie damals Ronaldinho. Und das natürlich war ihm ganz, ganz wichtig. Ja, das war ihm schon ganz, ganz wichtig, das zu sagen. Das fand ich total sympathisch, weil ich habe danach gestern noch Interviews gemacht in der Mixzone, da haben wir auch kurz gesprochen. Und der Kommentator hat das leider in seiner Wahrnehmung nicht oder zu wenig wertschätzend formuliert und hat gesagt, das sah so ein bisschen unkonventionell aus. Und das hat Marvin Stefaniak so getroffen mit einem Augenzwinkern, weil er meinte, das war volle Absicht, das war einfach Ronaldinho, wie kann man das nicht sehen? Und das fand ich total sympathisch. Deswegen, das ist vielleicht was, was auf dem Platz passiert ist.
Es war aber auch nicht der einzige Moment, wo Marvin Stefaniak an Ronaldinho erinnert hat an dem Abend.
Nee. Marvin Stefaniak, Erzgebirgs Ronaldinho.
Ja, so. Erzgebirgs Ronaldinho, das stimmt. Folgentitel, Freunde. Erzgebirgs Ronaldinho. Den habe ich gestern auch getroffen, beziehungsweise gesehen, wie die ganzen anderen auch in Lila und die anderen in Rot ebenfalls. Denn ich war gestern bei Erzgebirge Aue gegen Rot-Weiß Essen. 2-2 am Ende. Hat Spaß gemacht. Aue war, glaube ich, und das hat auch so gewirkt später in den Gesprächen, in den Interviews, erstmal enttäuscht, weil du zweimal geführt hast und dann ist es trotzdem in Anführungszeichen nur ein Punkt. Trotzdem gegen eine Mannschaft, wo die allermeisten davor auch gesagt haben vor der Saison, ich mich ja mit eingeschlossen, ja, RWE, die können schon nach oben schielen Richtung zweite Fußball-Bundesliga. Deswegen, ich glaube, 7 Punkte aus der englischen Woche zu holen, hätten vorher alle gekauft. Die Frage ist, Küppi, ist das jetzt Thema Jens Hertel, Friede, Freude, Eierkuchen oder ist nach wie vor die Sachlage angespannt? Einfach mal so eine Bauchgefühlsfrage.
Naja, wenn du 7 Punkte aus 3 Spielen holst, dann ist erstmal Ruhe, glaube ich. Also da ist jetzt keine akute Gefahr für Jens Hertel aktuell. Da gibt es ja überhaupt gar keinen Grund, im Moment daran zu zweifeln, dass er die Mannschaft erreicht und dass diese Mannschaft in der Lage ist, in der dritten Liga zu bestehen und wettbewerbsfähig zu sein. Von daher war die Situation vor der englischen Woche extremst angespannt. Und wenn du dich dann so zurückmeldest, dann spricht das zum einen für das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft und dann spricht das zum anderen auch dafür, dass dieses Team in jedem Fall wettbewerbsfähig ist, zumal sie ja jetzt auch runtergeklettert sind oder rausgeklettert sind aus der Abstiegszone. Was gar nicht so leicht ist, weil es ist dann am Ende auch nur ein Punkt vor Alemannia Aachen, die im Moment auf 17 stehen. Man hat im Hinterkopf, dass man halt dieses Spiel im direkten Duell gewonnen hat. Also es ist nach wie vor eine enge Situation und noch keine Situation, in der man durchatmen darf im Erzgebirge. Aber diese akute Gefahr, Trainerwechsel und wir stellen alles auf den Prüfstand, die ist erstmal gebannt.
Was man, glaube ich, auf jeden Fall konstatieren kann, ist, und da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, vor allem nach dieser englischen Woche wieder, dass die dritte Liga ein kompletter Wahnsinn ist. Also, weil du es gerade gesagt hast, Aue ist ein Punkt vor Aachen, aber punktgleich mit Rostock, die auch Aufstiegskandidat waren, und ein Punkt vor Aue ist 1860 München, die der komplette Aufstiegskandidat waren. Und also, was da wirklich los ist in dieser Liga, das ist echt
völlig krass. Mit Regensburg auf 18, die kommen überhaupt nicht in diese Saison als Zweitliga-Absteiger. Wir hatten das ja schon öfter, dass Teams, die absteigen, extreme Schwierigkeiten haben. Denkt an Bielefeld, die fast durchgereicht worden wären damals. Das droht dem Jahn auch. Ulm steht auf 12, auch als Zweitliga-Absteiger. Also es ist schon wirklich krass, was da in der dritten Liga sich gerade abspielt.
Ja, und höchste Gefahr bestand gestern auch für einen Fan am Erzgebirgsstadion. Der kam zu mir, müsst ihr euch vorstellen, kam ein Fan zu mir, ich lasse es mal alles komplett neutral, einfach auch aus Schutz für die Person, kam zu mir und meinte, ey Paddy, du warst gestern doch auch in Dresden gegen Karlsruhe, werden wir auch noch drüber sprechen natürlich im Laufe dieser Folge, brutales Spiel. Und ich so, ja, war ich, genau, und ich war wieder fürs Radio da. Und dann zieht diese Person, es war ja wirklich kalt und nieselig, es hatten alle so schwarze Jacken an, ne, so typisch halt Regenjacke oder Softshelljacken oder so im Erzgebirge gestern. Und dann dreht sich die Person so ein bisschen zu mir und macht, bevor sie in Aue ins Stadion geht, sagt so, Paddy, guck mal hier, und zieht diese Jacke ein bisschen nach unten und drunter dieser typisch rote Aave Dynamo Pullover. Also einfach komplette Dresdner Fans, einfach Merch, ne? Einfach Dynamo Dresden Merch. Sozusagen so als Sweater drunter, weil es ja wirklich kalt war, hat sich diese Person, weil sie meinte, ja, ich bin ja eigentlich Schwarz-Gelber. Und ich habe gesagt, was machst du denn dann hier? So, was ist deine Mission? Und was machst du, wenn die Sonne rauskommt und es wäre nochmal 18, 19 Grad so? Ja? Also du, keine Chance. Du musst ja dann entsprechend die Klamotte anlassen. Diese Regensoftjacke fand ich spektakulär, weil die wirklich, das war so wie eine schlecht gespielte Drogenübergabe in so einem Highschool-Teenie-Film. So, Paddy, komm mal her, ich zeig dir mal was. Komm mal her.
Und das ist völlig so schräg, ne? Wie die Leute dann einfach Wert darauf legen, so irgendwie für sich selbst zu demonstrieren, ich gehöre hier gar nicht hin, ich bin eigentlich Dynamo.
Ich gehöre gar nicht dazu,
einfach nur
ich finde es hier komplett
selbst.
Scheiße.
Ja, oder auch so eine, vielleicht auch so eine kleine Rechtfertigung dann, ja, vor der Familie oder vor den Freunden so, ich war zwar in Aue, aber ich hatte den Dynamo-Pullover angehabt, kein Problem, also keine Sorge, alles gut.
Also das fand ich überragend. Das hat meine Stimmung tatsächlich extrem aufgehellt und dann natürlich auch dieses Fußballspiel, weil das war ein Drittligaspiel, der wesentlich besseren Sorte, mit dem anderen, mit dem Ergebnis, was es auch in Rostock gab, gegen den MSV Duisburg. Da warst du auch am Start, Gregor. Und bei Hansa Rostock, wir haben es gerade anklingen lassen, müssen wir dazu sagen, wir haben Montagmorgen Aufnahmestand und der Trainer Daniel Brinkmann ist im Amt nach Gesprächen am Wochenende. Wie gesagt, das ist jetzt der Stand Montag früh. Nach Cottbus hat der Sportchef Armin Chapeau-Sadeh noch ein ganz, ganz klares Bekenntnis vermieden, hatte da noch gesagt, er weiß, woran er ist. Das ist wichtiger, als scheinheilig nach außen eine Rückendeckung zu geben, wie das in dem Geschäft dann manchmal passiert. Und ein paar Tage später trennt man sich dann doch. Ist eine Aussage, ich sag mal so, die macht unabhängig von der Entscheidung jetzt von gestern nach dem 2:2. Als Trainer würde ich mir trotzdem denken, ja okay, das ist ja trotzdem Küppi. Also Rückendeckung ist es nicht.
Nee, aber ich finde das tatsächlich einen ganz angenehmen Ansatz. Also zu sagen, er bleibt unser Trainer und drei Tage später ist das dann nicht mehr so, wie wir es ja schon oft erlebt haben. Da kannst du dann als Trainer auch nichts von kaufen, wenn du weißt, dass diese Worte eben keinen Wert haben in der Öffentlichkeit. Und wenn dann einer wie Amir Chapeau-Sadeh es mal so rumdreht und sagt, ich stelle mich jetzt nicht hier hin und erkläre irgendwelche Dinge, von denen ich nicht weiß, ob ich sie in 3 oder 4 Tagen noch halten kann, dann sorgt das für mehr Glaubwürdigkeit, finde ich, als Pseudo-Rückendeckung. Grundsätzlich glaube ich, dass Daniel Brinkmann erstmal im Amt bleiben wird. Chapeau-Sadeh hat ja jetzt gesagt, dass man also er hat nach wie vor nicht gesagt, das wird so sein, aber er hat erklärt, dass man trennen muss zwischen Ergebnissen und Leistung. Und wenn du das so formulierst, dann deutet das ja doch stark darauf hin, dass er sagt, grundsätzlich bin ich mit dem, was unsere Mannschaft anbietet, nicht unzufrieden. Das kann ich auch nachvollziehen. Unter der Woche diese Niederlage gegen Energie Cottbus, das war ja Wahnsinn, was Hansa da alles hat liegen lassen und wie Energie Cottbus aus dem Nichts die Tore gemacht hat. Also ein Spiel, das du niemals verlieren darfst. Und wenn du dann auswärts beim Tabellenführer in Duisburg einen Punkt holst, weil du dich zweimal zurückkämpfst, dann spricht das schon auch dafür, dass diese Mannschaft intakt ist und dass man auch mit Daniel Brinkmann weitermachen kann.
Aber am Mittwoch, das war ja alles Karma, wie wir wissen, ne? Pille Wollitz hat es ja gesagt, das war Karma hat zugeschlagen und da glaubt er dran und ne, ja. Also da das steht das natürlich, das muss man natürlich auch mit einfließen lassen, wenn man jetzt über die Trainerfrage spricht.
Lass vielleicht gerne mal dort bleiben, weil wir müssen in dieser Folge auch hundertprozentig über Energie Cottbus sprechen. Platz 2 momentan, vielleicht generell dieses ganze Spiel, also erstmal die Aufmachung, das muss man alles nicht mögen, aber diese Pyro-Show auf beiden Seiten, gerade die von Rostock, Halleluja, da hat die Waldfee durchgerufen, das war ja crazy, das war typisch Rostock, möchte man fast sagen, und wie gesagt, dann darf das jeder für sich individuell wichten, ob man das dann feiert oder nicht, rein optisch war es natürlich massiv, unglaublich. Und dazu können wir auch noch verpacken, eben das Spiel erfolgreich bestritten. Cottbus auf Platz 2, Küppi, Sigerci wieder am Start gewesen. Jetzt auch als Papa am Start. Glückwunsch dazu. Also in Brandenburg, es läuft.
Ja, auf jeden Fall. Und diese Geschichte, die ist natürlich wirklich verrückt. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, dass er schon auf Abruf gespielt hat gegen Stuttgart 2 und da 3 Tore vorbereitet hat. Dann haben wir gesagt, Hansa wäre es ganz lieb, wenn der kleine Chigerci am Dienstag kommt, damit er da nicht auflaufen kann. Er hat sich dann noch ein bisschen mehr Zeit gelassen, ist am Freitag zur Welt gekommen, der kleine Sohnemann, heil und wohlauf, also alles gut. Und Pele Wollitz hat dann Chigerci gesagt, du, wir haben Samstags Spiel, ist wichtig, hast du Bock oder möchtest du bei deiner Familie bleiben? Chigerci hat gesagt, Trainer, ich bin da, ist doch logisch, was glaubst du denn? Und dann läuft er da auf und macht 2 Buden, also was ist das für eine englische Woche? 9 Punkte, 3 Assists, 2 Tore, 1 Kind, viel mehr geht nicht.
Es ist der absolute Wahnsinn. Wir müssen da auch noch, weil ich es jetzt gerade schon gesagt habe, ich erkläre es natürlich noch mal kurz. Pille Wollitz hat also vor dem Spiel gegen Hansa, wurde er gefragt, ob es einen Handschlag geben wird mit Maximilian Kraus, der ja mit so einer ziemlichen Wechselposte letzte Saison noch von Energie Cottbus zu Hansa Rostock gewechselt ist. Wollitz hat gesagt, nein, Handschlag wird es nicht geben, tut mir leid. Nach dem Spiel hat er dann also gesagt, dass Karma zugeschlagen hat. Damit hat er natürlich auf Maximilian Kraus angespielt. Und er hat nach diesem Spiel gegen Aachen dann, wo Cottbus gewonnen hat und Chigerci wieder dieses Wahnsinnsspiel macht, einen Tag nachdem er Vater geworden ist, hat er gesagt, ich ziehe nicht oft meinen Hut vor Spielern, aber vor ihm ziehe ich meinen Hut. Bei ihm hat es alles ewig lange gedauert. Es ist psychisch auch eine totale Belastung, aber ich habe es ihm freigestellt, ob er spielen will. Er kommt dahin, macht 2 Buden und entscheidet mal wieder das Spiel. Also wirklich kompletter Wahnsinn.
Müssen aber noch total. Ja. Wenn man sich die Quote anguckt von Chigerci, das ist Wahnsinn. Also der war ja letztes Jahr schon. Letzte Saison hatten wir ja schon gesagt, das ist die absolute Lebensversicherung. Jetzt hat er in 10 Spielen fast schon die Hälfte der Tore gemacht der Vorsaison. In der letzten Saison waren es 15, jetzt hat er 7 und in der letzten Saison hat er 6 Tore vorbereitet, jetzt schon 4. Also der ist nochmal deutlich besser geworden, als er in der letzten Saison schon war. Und da haben alle schon gesagt, dieser Chigerci, der ist Wahnsinn. Also an dem kann Energie Cottbus tatsächlich noch viel Freude haben. Ich glaube, wenn er fit bleibt und sich nicht verletzt, dann kann Energie bis zum Ende vorne mitspielen. Wenn er irgendwann wegbrechen sollte, warum auch immer, dann wird es ganz schwer, weil die Abhängigkeit schon immens ist.
Und das Geilste am Ganzen ist ja auch noch, Pille Wollitz stellt sich hin und sagt, er ist nicht zufrieden mit der Spielweise, ne? Und hat ja sogar auch noch recht damit, ne? Also da haben wir einen Full Circle am Ende wieder.
Kann ja ein bisschen was anpassen jetzt. Nächstes Wochenende kein Frei für Energie Cottbus. Die spielen im Brandenburg-Pokal gegen Strausberg. Auch Hansa Rostock spielt Landespokal gegen den SV Gürmin. Wir haben es gerade schon anklingen lassen, ne? Die sind vielleicht aus der englischen Woche raus mit einem Mutmacher. Vielleicht kann man das so nennen, weiß nicht, 2-2 gegen den MSV Duisburg. Gregor, du warst im Stadion, du hast es erlebt und es war wieder ein absoluter, also kulissenmäßig wieder mal dritte Liga, auch auf der anderen Seite halt, ne, fußballerisch manchmal ein bisschen, boah, aber kulissenmäßig brutal.
Ja, also wenn du in dem Stadion bist und du vorm Spiel, in der Halbzeit und vor allem auch danach von den Heimfans in diesen klassischen Klogesprächen und ne, in diesen Stadiongesprächen, die du zwischendrin so wahrnimmst, wenn du da 10, 15, 20 Mal hörst, boah, das ist ja der Wahnsinn, was die Rostocker hier abreißen, ne? Dann weißt du, der Gästeblock hatte, glaube ich, einen ganz guten Auftritt. Also die Rostocker kommen am Freitagabend mit 4.000 Leuten dahin. Mitmachquote, glaube ich, ja, 98%, 99%, wirklich absoluter Wahnsinn. Zaunfahren-Game auch nicht schlecht, also Gewalttäter-Court und arbeitslos, wo andere Urlaub machen, Zaunfahne im Gästeblock hängen. Habe ich auch schon wieder, ach Mann, ey, ja, es ist einfach klassisch Rostock. Ich hatte mich ein bisschen gewundert am Anfang, als ich in diesen Gästeblock geschaut habe, weil wir kennen ja diese DDR-Fahne, die ganz oft im Ostseestadion auf diesem Vorsänger-Dings da hängt. Und dann habe ich aber in den Gästeblock geschaut und habe aber so bestimmt so 15, 20 DDR-Fahnen gezählt. Da hing eine FDJ-Fahne am Zaun. Ich war so, ja Jungs, was ist denn jetzt los? Also klar, Tag der Deutschen Einheit und so, aber pff, okay. Und dann habe ich irgendwie danach mitbekommen, dass die wohl so eine Art Ostdeutschland-Mottofahrt hatten. Und dann dachte ich so, ja okay, alles klar, wenn ihr das da so ein bisschen vorher ausgerufen hattet, dieses Motto, dann kann ich das ein bisschen mehr verstehen, als wenn ihr das einfach nur so machen würdet. Und dann fand ich aber, also klar, super Auftritt, Hansa wirklich voll dabei, komplett Alarm gemacht, fand dann aber so, also ne, ganz oft scheiß Westdeutschland-Gesänge, scheiß Wessis-Gesänge, Wechselgesänge mit Hansa, Rostock, Ostdeutschland, arbeitslos. Immer so diese Anspielung, ja, man ist nicht so Fan, sag ich mal, von der anderen Seite. Und da muss ich dann sagen, wenn das so, weil da wusste ich nicht mehr, ist das jetzt, gehört das noch zu diesem, ja, leicht ironischen Abgekulte oder ist das nicht wirklich eure komplette Meinung? Und fand dann auch so ein bisschen, gerade wenn du in Duisburg bist, was für mich überhaupt nicht das Paradebeispiel des ja, oft kritisierten kapitalistischen Westens ist. Vor allem, wenn wir auch auf das Thema so Fußball gucken, wo in Duisburg das mindestens genauso als Identifikationsanker gilt. Das fand ich dann leider so ein bisschen, gerade am Tag der Deutschen Einheit, ach, weiß ich nicht, nicht so geile Signale. Aber insgesamt trotzdem natürlich ein heftiger Auftritt vom Gästeblock und man muss sagen, auch danach Daniel Brinkmann rufe aus dem Gästeblock. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf sie dann bauen können oder worauf Daniel Brinkmann bauen kann, auf den Rückhalt von der Kurve und auf die Moral ganz klar. Ne? Also theoretisch muss Duisburg das leistungsmäßig eigentlich ziehen. Rostock beweist dann einfach wirklich zweimal komplett Moral und es geht am Ende relativ glücklich 2-2 aus. War auf jeden Fall trotzdem, also war echt ein wirklich toller Fußballabend. Also Kumpel von mir, der mit war, meinte, so muss Fußball sein. Dritte Liga, auch Duisburg, das ganze Stadion, die haben ja gerade dieses Lied. Wenn ich an Duisburg denke, träume ich von den Zebras im Europacup. Da singt dann wirklich so in der 80. Minute das ganze Stadion mit. Also das war schon echt brutal. Das hat echt Bock gemacht am Freitag.
Ich bin sehr gespannt, wie lange der Name Markus Fiedler noch durch Magdeburg schallt, weil da müssen wir jetzt uns langsam hinarbeiten. Wir haben jetzt über zwei Personalien gesprochen in der dritten Rough Liga. Cut. Wir wollen den Step nach oben machen in die zweite Fußball-Bundesliga. Auch da müssen wir den gleichen Einschub machen wie bei Daniel Brinkmann. Er ist Stand jetzt Aufnahme noch im Amt. Alle Push-Geräte irgendwie anschmeißen, Männer. Es war eine Medienrunde angesetzt für heute in Magdeburg mit Ottmar Schork. Die wurde wohl verschoben auf den morgigen Dienstag. Den Rest kann man dann frei interpretieren. Ergebnisdienst kurz, Magdeburg 0-4 verloren gegen Elversberg, sechste Pleite in Folge. Und Küppi, ich würde gern einfach mal von dir wissen. Ja, wenn du die Entscheidungsgewalt hättest, was machst du denn jetzt?
ja, schwierige Situation, aber ich glaube schon, dass jetzt viel dafür spricht, dass sie neue Wege gehen und nicht mit Markus Fiedler weitermachen. Dafür war dieser Auftritt gegen Elversberg in Summe dann einfach zu schlecht. Also sie haben ja mit sehr viel Selbstvertrauen dieses Spiel begonnen, nachdem sie gegen Karlsruhe eine gute Leistung gebracht haben. Da hat das Ergebnis auch nicht gestimmt, aber die Leistung war gut. Und gegen Elversberg waren es jetzt halt nur 10, 15 Minuten, die wirklich akzeptabel waren. Und ansonsten hat man sich vor den eigenen Fans in sein Schicksal ergeben. Der SV Elversberg ist Spitzenreiter, das muss man dazu sagen. Also das ist schon eine Mannschaft, die richtig geilen Fußball spielen kann in dieser Saison und auch erfolgreichen Fußball spielt. Nichtsdestotrotz ein 0-4 zu Hause gegen Elversberg, das ist einfach, das funktioniert so nicht. Und man hat den Beteiligten anschließend angemerkt, wie desillusioniert und regelrecht paralysiert sie waren nach diesem Auftritt. Es sind immer die gleichen Themen, individuelle Fehler auf der einen Seite und schlechte Chancenverwertung auf der anderen Seite. Ja, und jetzt bist du Tabellenschlusslicht als erster FC Magdeburg, hast 3 Punkte geholt in der gesamten Saison bislang, die auch noch in Dresden, da haben wir am Anfang alle gedacht, nach dem zweiten Spieltag, boah, das gibt dir so einen emotionalen Push in diese Saison rein, wenn du mit so einem Derby-Sieg da reinkommst, und davon ist nichts zu spüren, 6 Spieltage später. Also da liegt vieles im Argen, und ich gehe davon aus, ohne es zu wissen, dass sie den Cut ziehen, wenn sie mit Markus Fiedler weitermachen. Dann bin ich sehr gespannt, welche Konsequenzen dann nichtsdestotrotz vielleicht teamintern oder wie auch immer folgen, weil es muss auf jeden Fall was passieren. Beim ersten FC Magdeburg, so verunsichert wie diese Mannschaft ist, muss da angesetzt werden vom Trainer, von der sportlichen Leitung, von der Vereinsführung, was auch immer. Weil so darfst du nicht weitermachen, sonst geht es ganz schnell dahin.
Ich bin nächsten Mittwoch, also jetzt nicht diese Woche, sondern nächsten Mittwoch in 10 Tagen mal in Magdeburg. Bin mal gespannt, was mich da so erwartet, tatsächlich an Stimmungslage, an Gesichtern, Emotionen. Du hast es gesagt, ne, man hört es ja auch den Spielern an und auch Markus Fiedler danach. Also natürlich, also aber so gebrechlich in der Stimme und so auch so ratlos einfach, und also ich kaufe ihm das auch ab, ne? Also das ist natürlich, nimmt dich das komplett mit. Ich habe mal parallel dann gerne an dich, Gregor, weitergeleitet, den Staffelstab. Ich habe mal so parallel geguckt, okay, das ist jetzt total mies, ne, weil eben Markus Fiedler noch im Amt ist. Einfach mal so bei Transfermarkt, wer denn aktuell so verfügbar ist. Ich habe nur 2 Filter gesetzt an Trainern. Das ist einmal das Thema deutschsprachig, weil das, glaube ich, einfach eminent wichtig ist in der zweiten Bundesliga, weil das Gros des Kaders einfach bei den meisten Vereinen eben deutschsprachig ist. Und ich habe mal nach Trainern gesucht, die jetzt noch nicht jetzt 5, 6, 7 Jahre, sowas wie Mike Walpurgis zum Beispiel, ne, jetzt nicht mehr gearbeitet haben, sondern wirklich so seit letztem Jahr verfügbar sind, seit 2024. Es ist jetzt auch nicht so, dass der Markt jetzt üppig ist, ne? Also ganz oben stehen Edin Terzic und Jürgen Klinsmann, das ist klar, das wird eher weniger. Der erste realistische, wo ich sage, okay, da liegt vielleicht eine Nummer rum, der seit dem 27. November letzten Jahres freigestellt ist bei Hull City, ist Tim Walter, der zumindest in der Offensive auch für den Fußball spielt, der auch immer Harakiri ist und wild und Scheuklappen sozusagen komplett auf und gib ihm einfach. Beim HSV ja auch oft so gespielt und mit einem gewissen Risiko. Das ist vielleicht was irgendwie passen könnte und der eben auch verfügbar ist. Das Einzige ist ja ein sehr, sehr heimatverbundener Mensch. Das heißt, die Family, die wohnte immer in München. Auch als er ein Hamburg-Trainer war, war die Family immer in München, ist immer geblieben und er ist immer nach Hause geflogen. Jedes Mal aufs Neue, bei allen freien Tagen. Weiß nicht, ob man das in Magdeburg so möchte. Das ist auch mal so eine Sache vom Typus her, hey, oder ob man jemanden möchte, der sich eben komplett committet. Aber so Tim Walter ist dann so ein Name, der mir entgegenspringt, und sonst wird es schon wirklich, wirklich dünn, muss man ehrlich sagen, was dann noch so kommt. Das ist Markus Anfang natürlich, klar. Da noch als ehemaliger Zweitligatrainer, und sonst geht es dann schon so in Richtung von Drittliga-Coaches, die bei Drittligisten freigestellt worden sind, was, glaube ich, auch in den seltensten Fällen dann vielleicht eine Idee in Ottmar Schork entstehen lässt, zu sagen, Mensch, wenn wir was machen, dann wäre das vielleicht eine Option, auch mal sich bei entlassenen Drittligatrainern umzuschauen. Apropos Ottmar Schork, Geschäftsführer Sport, die Patrone ist aktuell, wie gesagt, Stand jetzt, völlig nach hinten losgegangen. Muss man über den mal sprechen, Gregor?
Ganz kurz, der
hat noch einen.
Bevor wir über ihn sprechen, musst du natürlich auch noch, wenn wir über das Trainerkarussell in der zweiten Liga reden, da gibt es ja auch noch ein paar andere Mannschaften, denen es da gar nicht mal so gut geht. Also, die ja dann im Zweifel auch wieder in Frage kommen für eine Trainersuche. Also das kommt dann auch noch dazu, ne? Also es ist wirklich nicht easy.
Du hast Jordan noch von Ulm entlassen, Sascha Hildmann hast du noch. Also es gibt ein paar, aber wie du halt sagst, ne, es gibt eben auch ein paar Vereine, eventuell.
Also, ne, wenn du gerade über Anfang sprichst, der wird jetzt, glaube ich, schon mit Düsseldorf in Verbindung gebracht. Der würde dann schon wieder rausfallen. Ja, Ottmar Schork, kann ich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Ich habe jetzt nur gelesen, er hätte dann vor dem Spiel im Interview gesagt, dass die Probleme eben vor allem bei Magdeburg in der Sommerpause lagen, also das auch offen zugegeben. Trotzdem dann auch wieder gesagt, in der Mannschaft ist eine gute Stimmung. Das sagen sie jetzt aber auch seit 3 oder 4 Wochen. Köpi hat ganz zu Recht gesagt, die Mannschaft ist komplett verunsichert. Das kann ich mittlerweile auch nicht mehr so richtig glauben, dass da irgendwie eine gute Stimmung ist, weil dieses Auftreten echt schwierig. Was ich bemerkenswert fand, war, dass der Elversberg-Trainer auf der Pressekonferenz sich ja quasi eine Lanze gebrochen hat für Markus Fiedler. Die sind ja irgendwie befreundet. Das fand ich dann irgendwie ganz süß, dass er gesagt hat, klar, es ist nicht easy. Ne? Und dann nochmal so Fürsprecher irgendwie gesagt, er ist ein guter Mann. Ob ihm das hilft, ich weiß es nicht.
Also. Süß verstehe ich, aber ich weiß nicht, Küppi, wie du das siehst, wenn ein gegnerischer Trainer über dich sowas sagen muss, dann liegt der Sargdeckel eigentlich schon drauf.
Dann ist es weit gekommen, ja, auf jeden Fall. Also das hat er dann auch eingeordnet. Markus Fiedler, der sagt das nicht, weil er mich mag, sondern weil er wirklich so denkt. Nee. Aber ich glaube, es war ihm auch nicht so richtig angenehm.
Hat so ein bisschen Geschmäckle, ne?
Ja, zu Ottmar Schork. Grundsätzlich sage ich, hat er erstmal extrem gute Arbeit geleistet beim 1. FC Magdeburg in den letzten Jahren. Hat Tietz geholt, hat die Mannschaft so zusammengestellt, dass sie im letzten Jahr fast aufgestiegen wäre. Von daher muss man da mit Kritik dann immer auch ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn sie natürlich angebracht ist in dieser Saison. Es ist dann immer eine Frage des Tonfalls. Also die Transferperiode nicht optimal gelaufen. Dann hast du nach wie vor das Riesenproblem, dass du Martin Kaas kurz vor Transferende abgegeben hast, weil du gesagt hast, wir sind der 1. FC Magdeburg, wir bekommen hier über 4 Millionen, die müssen wir mitnehmen, schaffst es dann aber nicht, da gleichwertigen Ersatz zu organisieren. Maximilian Bräunig ist gekommen, ausgeliehen aus der Bundesliga, aus Heidenheim, hat noch nicht getroffen, funktioniert noch nicht so, wie man sich das erhofft. Und der Kaas, ich meine, der hat in 3 Spielen 2 Tore gemacht, ist bis heute einer der Magdeburger Top-Torjäger. Bis heute. Und das sagt eine ganze Menge aus über die Offensivqualitäten, die der FCM im Moment auf den Platz bekommt. Also das ist ein Riesenproblem. Natürlich wird mit Ottmar Schork auch die Personalie Markus Fiedler in Verbindung gebracht, weil er sich als Tietz-Nachfolger für ihn entschieden hat. Also es sind viele Entscheidungen, die nicht optimal gelaufen sind, ganz offensichtlich beim 1. FC Magdeburg. Von daher muss Ottmar Schork sich auch dieser Kritik stellen. Wie gesagt, sie muss dann nichtsdestotrotz im Rahmen bleiben und in fairen Bahnen geäußert werden, diese Kritik, weil alles das, was er in den Jahren davor für den FCM geleistet hat, war einfach sehr gut.
Wir bleiben im Elbland und wie gesagt, bitte nochmal zu entschuldigen, zum Aufnahmestand ist es halt schwierig für uns da auch im Teich zu fischen, weil einfach ja keiner was weiß aktuell, wie es weitergeht. Ich glaube, da sind wir in den kommenden 48 Stunden höchstwahrscheinlich schon alle ein bisschen schlauer in der Causa Magdeburg. Im Elbland, zweiter Teil, da liegt Dresden, ein bisschen weiter die Elbe rauf sozusagen. 3:3 Samstagabend gespielt gegen den Karlsruher SC, ich war da. Ich habe mir als Notiz aufgeschrieben, einfach nur Fans-what the fuck. Von beiden Seiten wohlgemerkt, das war fast genau auf den Punkt das, was ich mir von Samstagabendspielen erhofft habe in der zweiten Bundesliga in Dresden. Choreo auf der einen Seite, eine Hommage an den Fangesang, einen Fangesang von Dynamo, die Legende aus Elbflorenz, der Verein mit den besten Fans. Dann im zweiten Teil unten das Banner, beste Fans überhangen mit dem Wort Hooligans, also der Verein mit den Hooligans. Eine Blockfahne, die sozusagen einen Ultra zeigt, mit der typischen Kopfbedeckung oder Sturmhaube der Ultras Dynamo. Auf der einen Seite quasi das Dynamo-Logo so angelehnt, der Rest schwarz-gelb designt. Gegenseite dann der Karlsruher SC brutale Pyro-Show nach der Halbzeit. Ich liebe das, wenn Fans ihre Vereinsfarben in Rauch mit sozusagen zelebrieren. Und blau-weiß sieht dann immer geil aus. Und dann bin ich ein großer Freund, muss ich sagen, von diesen Bengalos, die dann nicht rot leuchten, sondern weiß und dann noch blinken in Teilen. Also es sah spektakulär aus. Das Spiel 3-3, beide haben mal geführt, beide haben entsprechend auch mal hinten gelegen. Also das war Spektakel pur. Das i-Tüpfelchen obendrauf, um vielleicht das Kulissenthema kurz zu beleuchten. Ich habe mir gewünscht, wenn du dann diese Choreo von Dynamo Dresden unten das Spruchband umklappst, sozusagen, und das beste Fans zuhängst und dann Hooligans kommt, da habe ich mir gewünscht, dass wenn die Blockfahne weggeht, dass da auch ein Inferno losgeht, um das nochmal zu untermalen. Das war so das Einzige, wo alle auch so die Hoffnung hatten, auch auf der Pressetribüne und auch im Vorfeld, weil ich habe, als ich meine Akkreditierung geholt habe, mit ein paar Leuten gesprochen, aus der Szene, die zu mir gestimmt sind, Paddy, ey, bist du wieder da, die Junge, die? Und hab dann mal so gefragt, sag mal, Männer, könnt ihr mir, ja, es ist, ja, Dresden, da, gut, viele Freunde in Dresden, die hab dann so gefragt, Mensch, Jungs, kann ich mich auf irgendwas freuen und vorbereiten heute? Und die haben mir gesagt, ey, heute volle Pampule in beiden Blöcken, so, da wusste ich, okay, das ist auch quasi irgendwo, klar, Dresden, das KC, was mit dabei hat, sag ich mal. Und dann dachte ich so, Mensch, also wenn du schon damit dann spielst, der Verein mit den Hooligans draus machst, dann hätte ich mir so ein bisschen, ja, noch ein bisschen was gewünscht. Das kurze Abriss zum Thema Ostkunst, also die war wirklich brutal bei dem Spiel. Ergebnis 3-3, Küppi, wieder Bauchgefühlsfrage, die zweite heute. In Dresden ist die Stimmung sehr gut, habe ich das Gefühl, und sehr positiv und alle sagen, ja, gegen Karlsruhe, Punkt, hättest du vorher unterschrieben. Ich will gar nicht der Miesmacher sein, aber du hast jetzt trotzdem 6 Punkte nach 8 Spielen. Rechnest du das hoch, bist du bei 24 am Ende. Also irgendwann muss ja trotzdem auch mal ein Sieg vom Laster fallen, oder bin ich dazu zu kritisch und ungeduldig?
Nee, grundsätzlich hast du damit völlig recht. Ich glaube trotzdem, dass diese Stimmungslage der Situation angemessen ist. Also Dynamo bewegt sich ja in einem Fahrwasser, das im Vorfeld genau so zu erwarten war, dass du irgendwo zwischen 11 und 18 dich bewegen würdest. Jetzt ist es im Moment Rang 16, allerdings mit Braunschweig und Nürnberg in direkter Schlagdistanz mit nur einem Punkt mehr. Von daher ist es, glaube ich, in Ordnung, wie Dynamo sich präsentiert, wenn du dann gegen Karlsruhe tatsächlich diesen Punkt noch erzwingst und rund um diesen Verein eine gute Atmosphäre herrscht, weil alle wissen, die Mannschaft ist da, das funktioniert, auch wenn wir noch nicht mit großer Regelmäßigkeit die Dreier einfahren, dann ist das eine Situation, wo ich mir rund um Dynamo wenig Sorgen mache, weil im Kern habe ich schon Vertrauen in diese Mannschaft, die gezeigt hat, wie viel Moral und Mentalität sie an den Tag legen kann. Und ganz kurz noch, wenn wir einmal ganz über dieses 3-3 sprechen, was der Lämmer da macht, ist natürlich absolute Weltklasse. Die Bogenlampe, die da runterfällt, er gibt seinem Mitspieler in Bedrängnis noch so einen kleinen Rempler, um ein bisschen Platz zu haben. Und dann nimmt er den Ball, der gerade von oben runterfällt, also technisch sowieso schon extrem anspruchsvoll, in der Drehung mit, legt ihn sich perfekt hin und mit dem nächsten Kontakt nagelt er ihn unhaltbar in die Ecke. Also das war mit das anspruchsvollste und Beste, was ich an diesem Spieltag gesehen habe. Das war richtig stark.
Ja, ich glaube, was man vor allem, was Dynamo positiv immer mitnehmen kann, die wissen halt ganz genau, woran es liegt. Also die haben, glaube ich, 16 Gegentore, zweitschlechtester Wert der Liga. Ist ja ganz klar, also ne, die schießen immer wenn sie eins schießen, kriegen sie direkt wieder einen rein. Oder andersrum. Das heißt, du weißt genau, woran du arbeiten musst. Plus vielleicht noch so ein bisschen so Abschluss Schwäche da ferner, wenn der irgendwie noch einen mehr macht, dann kannst du das Ding auch irgendwie 4-3 nach Hause holen. Ja,
das Problem aber ist an der Stelle, also ich gebe dir vollkommen recht, das Problem ist aber ein bisschen, sie wissen seit 8 Spieltagen, ne? Also Dynamo Dresden, ja, ist die Mannschaft, ja, die meisten halt Flanken auch gegen sich zulässt. Das ist erstmal dahingehend vielleicht ungefährlich, wenn daraus nichts resultiert, aber Dresden ist auch die Mannschaft, die meisten Kopfballgegentore bekommt. Und da sorgt es nicht unbedingt immer für Sicherheit, dass Thomas Stamm, was ich per se befürworte, immer sagt, wir stellen auch nach Trainingswochen Qualität auf. Aber es haben schon so viele verschiedene Innenverteidigungsduos gespielt zusammen und in verschiedensten Konstellationen. Und das ist vielleicht so die sensibelste Stelle in einer taktischen Mannschaftsaufstellung, dass du sagst, okay, aber so als IVs, die beiden, da muss wirklich halt Chemie da sein mit dem Keeper, das muss halt funktionieren. Und dann ist halt schon die Frage immer, willst du dich immer drauf verlassen, dass du vorne die Qualität dann doch immer wieder aufblitzen lässt, dass du es vorne erzwingst und erkämpfst, was um Gottes Willen, was brutal ist, was über jeden Zweifel erhaben, natürlich. Aber du kannst dich halt darauf, finde ich, nicht nur alleine drauf verlassen, wenn du halt weißt, ja, wir kriegen wahrscheinlich wieder hinten Gegentore dann wieder zu einfach. Deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist ein Thema, 100%. Du wirst es halt nicht gelöst bekommen bis zur Winterpause, weil nachlegen kannst du nicht mehr. Julian Pauli, ja, der Neuzugang oder Leihspieler von Köln, der hat sich festgespielt. Das ging relativ fix. Und die Frage ist halt, okay, ist es Böder, ist es ein Kammerknecht, war es jetzt am Wochenende, ist es ein Bünning, wer läuft da neben ihm auf? Und es wird da ein bisschen sehr viel ausprobiert oder nach Trainingswochenqualität aufgestellt. Wie gesagt, was ich total begrüße, das mit einzubeziehen. Aber so ein neuralgischer Punkt, Kübi, wie Innenverteidigung, weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Oh, ist doch schön. Nein, wir können auch mal eine offene Frage stellen. Ja, nein, aber Fakt ist, Dynamo Dresden, schön, da komm einfach den Fritsche komplett umgekrätscht, Alter.
Du hast doch schon alles ausgefüllt, was soll ich noch sagen?
Überragend. Dann lass uns mal zu Küppis Kernkompetenzthema gehen. Wir sprechen über Kölsch. Nein, wir sprechen über, die Regionalliga. Ja, gut. Auch da ist einiges passiert. Auch da, Küppi, da bist du ja sehr, sehr aussagekräftig, ne? Ich weiß es manchmal. Nein, wir sind beim Spiel erstmal am Mittwoch, beim Topspiel zwischen Carl Zeiss Jena und Lokomotive Leipzig. Es war klar, dass es jetzt nicht ein fußballerischer Leckerbissen wird, weil einfach, wie es häufiger mal ist, wenn zwei Top-Teams auf Augenhöhe aufeinandertreffen, da wird sich eben kräftig neutralisiert. Am Ende sieht Jena 1-0 und Küppi das Tor, das sorgt für Gesprächsstoff. Immer noch.
Ja, diese Niederlage unter der Woche in Jena hat bei Lok natürlich für richtig Ärger gesorgt, weil das Jena-Siegtor zum 1-0 einfach irregulär war. Eschel bekommt den Ball an die Hand und von da geht er ins Tor. Also definitiv hätte dieses Tor nicht zählen dürfen. Eschel hat es dann gegenüber dem Schiedsrichter nicht zugegeben, was Farid Abderrahmane richtig sauer gemacht hat. Er hat dann anschließend im Interview gesagt, hier der Eschel, der hat sich nicht getraut, da die Wahrheit zu sagen, hat sogar von Lüge gesprochen, die er dem Eschel da unterstellt hat. Sicherlich eine schwierige Situation. Und am Ende aber gar nicht so dramatisch, weil Lok ja mittlerweile schon wieder vorbeigezogen ist. Carl Zeiss hat nach 6 Siegen in Serie mal wieder Punkte liegen lassen. Gestern gegen Luckenwalde, weil sich Weihrauch eine völlig bescheuerte gelb-rote Karte abholt. Die erste gelbe wegen Schwalbe, die zweite wegen einer Grätsche in des Gegners Hälfte an der Außenlinie. Also überflüssiger geht es nicht. Deshalb Carl Zeiss 50 Minuten in Unterzahl, haben in Durchgang 2 so gut wie gar nichts mehr offensiv auf die Beine bekommen und haben sich dann verdientermaßen den Ausgleich eingefangen. Und parallel dazu hat Lok Leipzig 2-0 gewonnen gegen Rot-Weiß Erfurt inklusive Blitztor durch Adetula, der nach 22 Sekunden schon getroffen hat im Topspiel im Steigerwaldstadion. Und ja, dementsprechend ist Lok jetzt wieder vorne, obwohl sie unter der Woche in Jena das Ding verloren haben. Und Jungs, ich mache sofort die Überleitung. Jetzt hat Lok natürlich ein ganz großes Ding vor der Brust im Sachsenpokal Derby zu Hause gegen Chemie, Gregor.
Ja, heiße Wochen eh in Leipzig, weil wir haben ja innerhalb von 8 Tagen 2 Leipziger Derbys und ich glaube, ehrlich gesagt, können wir da mit ein bisschen mehr Spannung drauf gucken als vielleicht noch zum Anfang der Saison, weil Chemie ja auch letzten Freitag 3-0 gewonnen hat zu Hause gegen Alt-Glienicke mit einem sehr gut aufgelegten Stanley Ratifo. Und ich glaube, dass da ordentlich Feuer drin sein wird. 2x ein Probst Haider. Doch vielleicht ein bisschen offener das Ergebnis, als man vielleicht vorher gedacht hätte. Ja, Sachsen-Pokal-Wochenende generell geht auch noch in Leipzig zum Beispiel spielt der Leipziger SC gegen den Dresdner SC am Sonntag vorher noch vorm Leipziger Derby. Am Freitag geht's schon los, da spielt Auerbach in Niesky, Plauen spielt gegen Eilenburg. Also es gibt wunderschöne Begegnungen, die man sich da raussuchen kann. Chemnitz spielt in Annaberg. Übrigens auch bei den anderen Landespokalen, die auch am Wochenende dann sind. Also es gibt in Südsachsen-Anhalt ein schönes Duell zwischen Dessau und dem VfR Halle 96. Der HFC spielt in Kemberg. Das sind immer doch schöne Spiele, die man sich mal raussuchen kann und mal besuchen kann, so ein bisschen abseits der der Aufmerksamkeit, wenn es alles wieder darum geht, hier die Nationalmannschaft. Nee, wir gucken jetzt mal zur Basis. Wir gucken mal in die Landespokale, das ist doch das Wichtige.
Aber ganz
und das werden wir nächsten Montag.
Noch kurz zum Derby, weil das ja wirklich interessant ist, was Chemie da veranstaltet. Also ihr erinnert euch, wie viel Sorge uns das Ganze gemacht hat, als sie wirklich gar nichts auf die Reihe bekommen haben zu Beginn der Saison. Und jetzt besiegen sie den BFC Dynamo mit 2-0, verlieren dann zwar gegen Luckenwalde, aber nichtsdestotrotz Alt-Glienicke, die ja auch vorne mit dabei sind, muss man sagen. Ne? Also die spielen auch eine richtig gute Saison. Die mit 3-0 da wegzuschießen, das ist schon beeindruckend. Und da weiß Lok Leipzig, glaube ich, dann mittlerweile auch, dass das alles andere als Laufkundschaft sein wird. Am kommenden Sonntag, ganz kurz noch, Jungs, weil ich letzte Saison dieses Pokalspiel im Leipziger Derby kommentiert habe und habe da eine so geile Derby-Erfahrung gemacht auf dem Weg dorthin. Die muss ich euch kurz noch mit auf den Weg geben, weil es wirklich einfach cool war. Ich bin mit dem Zug angereist und bin Leipziger Hauptbahnhof die Rolltreppe runter zum S-Bahn-Gleis und habe schon gesehen, unglaublich viel Polizei auf dem Weg nach Leutsch. Und ich dachte mir schon, oh Gott, wenn ich jetzt Pech habe, ist das genau die Bahn, wo die aktive Lok-Fanszene mitfährt. Und dann fährt die Bahn ein und die Türen gehen auf und die Leute fallen schon fast raus, weil sie so überfüllt ist. Nur aktive Lok-Fans, Ultras und so weiter und so fort. Ich gehe da hin, will einsteigen, sagt der Polizist, sie können hier nicht rein. Ich sage, ich muss hier rein, ich muss das Spiel für den MDR im Fernsehen kommentieren. Ach so, na dann viel Spaß, sagt er. Ich drängel mich da rein, wirklich so einen Zentimeter vor meiner Nase geht die Tür zu. Und dann fahren wir los, 4 Stationen, erste Station Golis. Nichts los auf dem Bahnsteig, nur 3 vereinzelte Chemiefans. Keine Polizei. Und ich denke mir, oh Gott, jetzt geht's rund. Und die Türen gehen auf und es wird so ein bisschen hin und her gerufen und so, es passiert gar nichts, keiner steigt aus, alles okay. Und die Chemiefans, anstatt sich irgendwie da vom Acker zu machen und mal hinter so einer Wand zu verstecken oder so, haben große Schnauze. Und einer kommt auf unsere Tür zu, wirklich so auf eine Armlänge. Also er stand einen Meter vor mir, dieser Typ. Und ich denke mir, ey, bist du lebensmüde? Was verkehrt mit dir? Hau doch bitte einfach ab. Tu dir und tu mir den Gefallen und hau einfach ab. Stattdessen stellt er sich dahin, der ganze Zug am Durchdrehen und pöbelt die Lokfans an. Und irgendwann der ganze Zug, Chemie, Schweine raus.
Aber die waren ja gar nicht drin. Die waren ja gar nicht in der Bahn drin.
Du hast exakt den gleichen Gedanken wie er. Er wartet nämlich, bis diese Rufe abebben und sagt, ich bin doch gar nicht drin, ihr seid auch nicht die Hellsten, ne? Vor so 200 Leuten hat der große Fresse. Und es war deshalb so ein genialer Moment, weil die Lokfans mussten selber ein bisschen lachen, dann sind die Türen wieder zugegangen. Und wir sind abgehauen und weiter zum Stadion gefahren. Und das war so ein Moment von tiefster Abneigung. So viel Fußball, wir können euch nicht haben und wir pöbeln uns gegenseitig an. Aber es ist nichts passiert, es ist friedlich geblieben. Und ab ging's zum Derby. Also das war wirklich ultra lustig und richtig geil.
Wir werden auf alle Fälle nächste Woche viel drüber sprechen. Und da ist auch nochmal wichtig der Appell, ne? Wir können nicht 6000 Landespokalspiele gucken, auch wenn wir es gerne vorhaben. Also schreibt uns eure Geschichten, wenn ihr einen Drittligisten, einen Viertligisten rausschießt, whatever. Lasst uns dran teilhaben an euren Pokalwochenenden, weil ich glaube, es wird nächste Woche Montag eine richtig, richtig coole Folge, wenn wir die vollpacken können mit euren Stories. Wir waren bei Leipziger Geschichte und auch da müssen wir mal einen kurzen Stopp machen bei einem von uns, weil DFK in Leipzig, die bekannte Uni, ich habe immer noch das Gefühl, auch weltweit sehr anerkannte Universität oder Sportfakultät. Ich habe da studiert, 4 Jahre lang, Sportwissenschaften und da kommen die besten Trainer der Welt her. Zumindest war es mal eine ganze Weile so und das bringt uns wieder zu Professor Dr. Rühl.
Ja, ich habe gestern noch kurz ein bisschen Sportschau geschaut und da gab es einen Beitrag darüber, dass es ab heute die weltbekannte Trainerausbildung, die zu DDR-Zeiten und glaube ich bis 91 Markenzeichen war, der Deutschen Hochschule für Körperkultur, die gibt es ab heute wieder an der Uni Leipzig. Und damit ist das einmalig in Deutschland. Und da werden in Leipzig jetzt wieder Trainer ausgebildet. Und das fand ich ehrlich gesagt erwähnenswert für unser kleines Format hier, weil ich das eine gute Sache finde. Weil es gab ja auch gute Sachen. Und ja, davon
so
kommt jetzt
davon
mal.
Erlebt hast. Du hast ja mit deinem Alter von 15 Jahren mit Schnauzbart, hast du ja so viel von diesen guten Sachen erlebt. Du kannst ja wirklich aus der Hand berichten, kannst du da.
Wir reden natürlich hier nur über Geschichte, die uns erzählt wurde. Und wenn man über DDR-Geschichte redet, dann muss man natürlich ab und zu auch über die positiven Sachen im Sport reden. Und dass da jetzt wieder was aufgegriffen wird, wo wirklich viel, viele Trainer ihre Ausbildung, die auch bei Olympia waren und zu großen Erfolgen geführt haben, damals gemacht haben, dass es das jetzt wieder gibt, finde ich echt ein cooles Stück Geschichte, die jetzt wieder kommt. Deswegen habe ich das hier mal noch mit aufgenommen in unser Format.
Sehr schön. Gehört auch mit dazu. Ich meine, das IAT ist ja auch da, das Institut sozusagen, was die ganzen trainingswissenschaftlichen Untersuchungen macht für alle Olympiasportler deutschlandweit, egal welche Sportart. Also Leipzig ist einfach eine Weile schon Thema bei uns jetzt, aber es ist einfach auch immer extrem viel los und bekommt jetzt auch ein Stück History wieder zurück sozusagen. Und Gregor, wir, glaube ich, sind an dem Punkt angekommen, dass wir sagen, Geschichtsunterricht zu Ende. Jetzt kommt Dr. Küpper. Welches Fach würdest du unterrichten wollen?
Na, Sport, aber Sportunterricht ist jetzt auch zu Ende.
Gut, dann so, wunderbar, dann haben wir einfach Schulschluss jetzt an der Stelle. Schreibt uns eure Geschichten, lasst einen Stern da, fünf Sterne, einer wäre ein bisschen scheiße. Lasst eine Bewertung da, konstruktives Feedback und Kritik, überall hin, wo das möglich ist, wie gesagt, Betonung auf konstruktiv. Und lasst uns teilhaben an euren, vor allem Pokalwochenenden, wir sind sehr gespannt, Männer, wenn ihr nichts mehr habt, ich habe auch nichts mehr.
Alles cool, hat Spaß gemacht.
Ja, war eine geile Folge nach wirklich einer ganz tollen Sportwoche. Ich fand's cool, hier auch in NRW dann doch so viel Ostfußball auch zu sehen und dann noch mit Tag der Deutschen Einheit dann irgendwie so diese Geschichte mit darin. Und ich find's einfach cool, auch so durch den Sport dann diesen Austausch zu haben zwischen Ost und West, der wahnsinnig wichtig ist. Und freut mich, dass ich das hier vor allem in diesem Format einfach anbringen kann und da so Geschichten erzählen kann und wir uns darüber austauschen. Finde ich echt cool und nehme auch gerne dazu, mag das auch, wenn Leute dann schreiben, schön, dass ihr das macht und wir nehmen natürlich diese Geschichten irgendwie, die ihr habt, auch an und ja, das wollte ich einfach nur nochmal sagen zum Ende, dass mich das sehr freut.
Also her damit, Männer und Frauen und alle dazwischen und außerhalb. Habt eine schöne Woche, macht's gut, bis dahin. Tschü-tschü.
Haut rein.
Ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.